Hyperhücke.
Zwei Aufgeregte auf der Suche nach Gemütlichkeit.
Gut, dann begrüßen wir euch mit einem kräftigen Hühü und in einem hügeligen Hallo, Hi zu einer neuen Folge.
Hallo, Hi. Ja, willkommen zu einer neuen Folge. Wir nehmen remote auf. Marie und ich sitzen uns gerade nicht wirklich gegenüber.
Ja.
Und ich glaube, du hast zügeliger als ich. Ich sitze hier gerade in der Telefonbox bei uns im Coworking Space, weil ich dachte, ich kann, also wir haben hier so Meetingräume und ich dachte, die kann ich locker auch noch buchen für die Aufnahme. Aber turns out, alle anderen waren schneller. Und das Ding ist, in der Stadt war es total leer. Also es war gar kein Berufsverkehr so richtig.
Die sitzen alle im Büro mit Telefonboxen drin.
Das ist der Fall. Ich dachte irgendwie, die wären schon weihnachtlich zu Hause. Alle sind hier in den Meetingräumen drin.
Oh, ich glaube manchmal sogar, dass diese paar Tage vor Weihnachten die allerstressigsten im ganzen Jahr sind. Also es ist bestimmt in dieser Woche jetzt gerade richtig High-End-Stress-Level, weil du ja alles fertig kriegen musst und irgendwie alle, wie sagt man, Bilanzen oder so Jahresabschluss muss ja dann davor gemacht werden und dann wollen ja auch alle ins Niemandsland gehen für 2 Wochen.
Ja, stimmt, kann ich ja bei mir auch bestätigen.
Ja, also noch alle Calls abhalten jetzt. Wie geht's dir, Anna? Bist du gestresst oder im Hypermodus?
Nee, mir geht's gut. Also abgesehen davon, dass ich jetzt gerade 1/4 Stunde hier durch den Coworking Space gerannt bin, durch alle Etagen, die wir haben. Aber ich habe alle Leute gesehen, die wir bei der Weihnachtsfeier kennengelernt haben. Also wirklich alle. Ich bin allen jetzt einmal über den Weg gelaufen, weil wir hatten hier letzte Woche unsere erste Weihnachtsfeier, Julefrokost.
Ja.
Und da hatten wir zum ersten Mal so mehr die Möglichkeit, auch mal hier die anderen Leute kennenzulernen, die hier noch so in dem Coworking Space sind. Und die habe ich eben alle, ausnahmslos alle getroffen, mehrmals.
Geil, hast du mal gefragt, wer beim DJ-Battle gewonnen hat? Das ist wirklich schon eine große Frage, die in meinem Leben offen ist.
Ja, kann ich dir erzählen. Ich weiß nicht, ob das die Podcast-Hörer...
Okay, gut, aber wir wissen, dass wir es nicht sind.
Nee, für alle, die es nicht wissen, wir hatten halt Weihnachtsfeier und da war, das Motto war 60er, 70er, 80er, 90er. Mhm. Ja, ich weiß, breit gefächert, musikmäßig. Und wir haben halt so ein DJ-Battle veranstaltet, wo jeder halt aus jedem Jahrzehnt, also jedes Team aus jedem Jahrzehnt einen Song wählen musste und der Gewinner ist der, wo die Tanzfläche am vollsten war.
Mhm.
Für euch zur Erklärung. Und wir haben richtig abgeliefert, wirklich, wir haben auf jeden Fall die besten Songs gehabt. Soll ich die mal kurz nennen, damit ihr wisst, wie gut wir das uns organisiert haben?
Ja, nenn mal.
Wir hatten aus den 60ern Hit the Road Jack. Jetzt musst du anstimmen.
Nee, ich stimme hier gar nichts an. Das
Hit the Road Jack.
Das habe ich nur besoffen.
Don't you come back no more, no more, no more, no more. So, Tanzfläche war voll.
Ja.
Dann hatten wir... Born to be Alive.
War das aus den 70ern oder war das aus den 80ern? Nee, es war aus den 80ern. Für die 70er hatten wir ursprünglich Gimme Gimme von ABBA vorgesehen. Das wurde aber uns weggeschnappt. Und ich sag's euch, das ist der krasseste Partykracher-Song. Das ist wirklich der allergeilste Song überhaupt. Das ist gar nicht totgespielt werden. Das ist wirklich, das bringt Leute auf die Tanzfläche wie nichts anderes. Ja. Aber das hatte schon jemand. Deswegen hatten wir Plan B von Annas Papa empfohlen.
Rasputin.
Geil.
Lara Rasputin, lover of the Russian Queen. Da, 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 da. Naja.
Von Bonnie M. Und genau, dann Born to be Alive und in den 90ern noch einen geilen Titel.
Warte, wir haben nicht angestimmt.
Ach so, stimmt.
Born to be Alive.
Genau. Und jetzt stimmen nochmal unseren 90er Techno-Track an.
Call me Mr. Raider. Call me Mr. Wayne. Scheiße, ich kann den Text nicht. Ja, okay, Mr. Wayne.
Genau. Und es war einfach nur, es war komplett geil.
Es war nur geil. Hat richtig viel Spaß gemacht.
Ich habe auch alles
gegeben. Aber wir haben nicht
gewonnen. Wir haben alles gegeben, dass stark getanzt wurde, muss man echt sagen.
Wir haben hier Leute bestochen, dass sie nur zu uns auf die Tanzfläche kommen.
Ja.
Das Problem ist nur, wir sind gegangen, bevor das DJ-Battle zu Ende war und deshalb finde ich es nur fair, dass wir auch nicht gewonnen haben. Weil
ach so. Ist es so?
Wir waren ja gar nicht mehr da. Also warum sollten die uns einen Preis geben, wenn wir nicht mehr da wären? Weil es wurde nämlich 1000 Kronen gespendet.
Ja gut, das stimmt. Aber am Ende waren ja trotzdem deutlich weniger Leute auf der Tanzfläche, weil einfach generell deutlich weniger Leute da waren.
Ja. Aber ich sag dir dann, es haben 2 Leute gewonnen. Preisgeld waren nämlich 1.000 Kronen, was man dann an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden konnte. Und der Preis wurde geteilt.
Na gut.
Und das Witzige ist ja, ich habe im Vorfeld schon ganz viel mit meinem Papa über diese Weihnachtsfeier gesprochen, weil eben 60er, 70er das Motto ist. Mhm. Und er wir beide die Musik total lieben. Und wir sollten uns ja auch entsprechend anziehen. Und ich habe ganz viel mit ihm drüber gesprochen und habe ihm auch erzählt, es wird ein Preisgeld geben für eine Wohltätigkeitsorganisation und der mit dem vollsten Dancefloor gewinnt. Und dann irgendwann habe ich so zu ihm gesagt, ich frage mich, wo das hier veranstaltet wird, hier in dem Coworking Space. Also, weil mein Papa war auch schon hier. So, wo ist genug Platz und so. Und dann meinte mein Papa so, macht ihr das nicht bei euch im Büro? Und wir haben ein ganz kleines Büro, wir haben so 5 Quadratmeter. Und ich war so, warum sollten wir das bei uns im Büro machen? Er so, ihr seid doch nur zu dritt. Und dann rede ich auch so, Papa, hörst du mir zu? Eine Woche lang rede ich über Motto-Party, Dancefloor, Preisgeld. Und du denkst, wir veranstalten das zu dritt.
Ey, wirklich, es ist so, es ist übelst gemein, das zu sagen, es ist so sinnbildlich für Gespräche mit Männern, die nicht mitdenken. Ja. Wirklich, es ist einfach... Dass die führen das Gespräch mit, aber ohne währenddessen die eigene Denkleistung mit anzukurbeln.
Ja.
Das ist wirklich. Ich hab das so oft erlebt.
Ich auch. Aber ich liebe schon irgendwie jetzt das Bild, das ich in meinem Kopf habe, dass wir zu dritt in unserem kleinen Raum eine Motto-Party schmeißen.
Extrem aufgestylt. Ich hatte wirklich das Augen-Make-up des Jahrhunderts. Also, und dann sitzen wir zu dritt da und tanzen und gucken, wer den Dancefloor am vollsten kriegt.
Vor allem müssen nur 2 Leute, die den Dancefloor voll kriegen.
Ja. Die müssen dann alles geben. Und dann muss eine muss dann so aufs Klo und dann denkt so, nein! Direkt verloren. Okay. Ach, ja gut, das ist ein kleiner Einblick in unseren Julefrohkost. Aber hast du jetzt erzählt, wie es dir geht? Das war meine ursprüngliche
Frage.
Stimmt, du hast alle Leute auf dem Flur getroffen, ja?
Genau, deshalb war ich, gestresst kann man nicht sagen. Ein bisschen außer Atem, einen leichten Anflug von Panik, von was ist, wenn ich jetzt hier keinen Raum finde und wir aber einen Podcast aufnehmen wollen. Aber da sich das jetzt geklärt hat und ich hier in dieser hügeligen Telefonbox sitze, geht's mir gut. Ich würde sagen, ich weiß gar nicht. Okay, ich muss mich entscheiden, dann würde ich sagen positiv hyper.
Okay.
Also,
hyper.
Mir geht's gut. Ich habe viel Energie. Ich bin gerade in diesem schnell noch alles abarbeiten, bevor Weihnachten kommt. Und habe aber zum Glück auch die nötige Energie und alles dafür und freue mich auf den Tag. Ja.
Okay, gut. Ja, und dann kommt deine schon viel angepriesene Reflexionsphase, in der du dann hoffentlich positiv Vögel bist.
Yes, exakt.
Schön, gut. Also mir geht es auf jeden Fall auch gut. Ich fühle mich hügelig und nicht hyper, nicht energetisch, aber entspannt und irgendwie trotzdem aufgeladen. Also ich habe nicht so eine krass stressige Vorweihnachtszeit gehabt. Im Gegenteil, ich habe voll viel vorher schon klären können und hatte irgendwie viel Zeit für mich und wenig arbeitsintensive Phasen. Und das ist ein großes Geschenk gewesen. Das hat mir extrem gut getan. Das tut mir auch immer noch gut.
Ja, das ist richtig toll, dass du das machst.
Das genieße ich auch sehr, sehr.
Ich will es nächstes Jahr auch anders machen, weil ich habe nichts Vorweihnachtliches geschafft. Also nicht nichts, aber nicht das, was ich machen wollte alles.
Ja, ich glaube, das muss man sich dann wirklich so krass zur Priorität machen, dass man das vorher schon so einplant, dass man irgendwie allen Leuten Bescheid gibt, ey, eine Woche vor Weihnachten bin ich ja nicht erreichbar. Weil ich habe das Gefühl, dass alle Leute immer im Januar frei machen. Ich finde es irgendwie viel geiler, im Dezember frei zu machen.
Ja, finde ich auch. Echt, das machen alle im Januar frei?
Ey, in Berlin, in der Medienbranche machen alle im Januar frei. Also immer so einen Monat komplett in Südafrika oder so.
Ja, okay. Wenn ich dazu die Mittel hätte, wäre ich vielleicht auch ein Teil davon.
Ja, also ich habe ein großes Thema noch mitgebracht, was ich unbedingt besprechen muss, wo ich alles Feedback der Welt brauche, weil ich habe Weihnachten zu Hause geguckt, die 3. Staffel. Hast du das schon gesehen?
Nope.
Okay. Leute, ich brauche Feedback. Wenn ihr das gesehen habt und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann guckt bitte jetzt alle Staffeln durch und jetzt bitte noch die 3. und dann schreibt mir, wie ihr das fandet. Ich muss mich austauschen dazu. Ich habe gestern das Internet totgesucht, dass ich irgendeine Review oder so finde, weil ich das immer brauche, dass wenn ich einen Film gesehen habe oder irgendeine Serie gesehen habe, dass ich danach so einen Austausch darüber gehen kann. Und das fehlt mir. Also bitte, bitte, geht mit mir ins Gespräch. Wie fandet ihr die Staffel?
Ja, ich bekomme heute Abend Besuch von Wiebke und wir wollten einen gemütlichen Abend machen. Vielleicht kann ich ja mal da die Folge anschmeißen.
Oder so. Ja.
Sagt man das so?
Ja, ja, schmeiß da mal eine Folge an. Schmeiß mal die Staffel da an.
Okay.
Also, doch, kann ich das sagen? Ist es zu viel Spoiler?
Nee, nicht spoilern. Wegen Spoilers.
Naja, wenn jemand den Trailer gesehen hat, dann weiß man ja schon den groben Abriss.
Ja, sie sucht einen Freund und verliebt sich nämlich an.
Exakt, aber sie hatte ja schon einen Freund. Sie hat ja in den ersten beiden Staffeln den perfekten Typen gefunden, den wir alle total lieben, Jonas. Der ist jetzt logischerweise, dadurch, dass sie jetzt wieder einen Freund sucht, eben nicht mehr da. Und das ist natürlich schon mal eine Sache, weil du musst ja so einen perfekten Hauptcharakter irgendwie ersetzen können.
Ja, das macht mich irgendwie gerade traurig. Ich fand den
ja,
auch toll.
Eben. Das fand ich ja irgendwie auch crazy, dass du das zwei Staffeln lang aufbaust, dass sie da hier die große Liebe findet. Und es ist so schön und man kann sich in alles so sehr reinfühlen. Ich habe es wirklich extrem geliebt, weil es eben auch nicht, es ist kitschig, aber es ist nicht zu drüber. Und dann kann man mit einem richtig schönen, wohligen Gefühl gehen. Aber irgendwie, ja, haben sie sich jetzt halt dazu entschlossen, dass in der ersten Folge alles einmal alles zu löschen, was bisher passiert ist, damit es nochmal von vorn losgehen kann.
Meinst du, das ist ein Fall von, oh wow, das lief ja richtig gut, wir können noch mehr Geld rausziehen, wir machen noch eine dritte Staffel?
Ja, auf jeden Fall.
Na gut.
Es lohnt sich trotzdem voll, das zu sehen, aber ich musste da erstmal einen kleinen Trauerprozess durchmachen, damit ich mich dafür wappnen kann, dass es jetzt nochmal so losgeht.
Sowas mag ich nicht. Ich habe schon Filmfortsetzungen nicht geguckt, weil ich mit dem Ende zufrieden war.
Ja.
Des ersten. Das habe ich wirklich schon gemacht. Mir fällt jetzt gerade nicht ein, welcher das war, aber.
Ja, es geht mir akut bei Sex and the City so. Ich fand auch das Ende,
ja,
also generell das Ende irgendwie gut, versöhnlich, also vor allem für Miranda. Und ich will mir jetzt nicht diese Filme da reinziehen, wo dann irgendeine Scheiße passiert.
Ja, weil das
wieder
das ist immer so dieses, wir können noch mehr Geld rausholen, lass noch mehr produzieren und dann verkackt man es aber. Und wie kommt man dann zurück zu dem Punkt von vor drei Staffeln oder so?
Ja, ich glaube, das geht nicht. Diese ganzen Sachen, die man dann auch so tot spielt wie, wahrscheinlich kriege ich das übrigens auf die Decke, wie Harry Potter oder so, wo es immer wieder neue Teile gibt. Ich kann damit nichts anfangen. Mich verlieren die auf der Strecke.
Mich haben die noch nie gecatcht. Mich kann man nicht verlieren, weil ich war nie dabei.
Ansage.
Harry Potter ohne mich. Ich hab's auch, es ist nicht so, als hätte ich es nicht versucht, aber das ist mir einfach zu unrealistisch. Der hat sich nicht mal beworben da bei dieser Schule und dann kommt eine Eule und bringt den Brief.
Gott. Das ist auch so eine Eule, die mich zur Design-Uni bringt.
Ja, dann will ich aber lieber die Eule hier von Aschenbrödel haben.
Gutes Stichwort, das war nämlich auch ein richtig schöner hügeliger Moment diese Woche von uns, dass wir Aschenbrödel geguckt haben. Das ist mal ein geiler Weihnachtsfilm, Leute. Ganz in die Empfehlung. Hat natürlich auch schon jeder Mensch 80 Mal gesehen, außer Anna. Aber ich gucke es mir immer wieder an. Ich finde es wunderbar.
Ja, ich habe den zum ersten Mal gesehen. Auch ja, zum ersten Mal in meinem Leben. Ich habe dann nämlich ganz viele Nachrichten bekommen. Meinst du zum ersten Mal in diesem Jahr? Oder?
Ja.
Nee, ich meine im Leben. Und der war ganz krass schön. Ja, ganz wholesome. Der ganze Tag war sehr wholesome. Da waren wir bei mir und haben die letzte Podcast-Folge, die Video-Podcast-Folge aufgenommen, die übrigens bombastisch gut ankam. Dankeschön für das ganze Feedback.
Ja,
voll schön. Richtig cool. Ja, und danach sind wir noch zu Marie gegangen und haben dann da 3 Haselnüsse für Aschenbrödel geguckt. War ganz gemütlich. Und haben Kartoffelsuppe gekocht.
Ja, richtig leckere Kartoffelsuppe gegessen. Und eigentlich wollten wir noch ein bisschen arbeiten, aber das haben wir dann über den Haufen geworfen und haben dann so Gemütlichkeitszeit gemacht, was auch mal richtig schön ist.
Ja, da haben wir es richtig gemacht.
Ja.
Weil daran können wir jetzt zurückdenken. Wir erzählen davon sogar im Podcast. Wohingegen, wenn wir jetzt einfach nur wieder zurück zum Tisch gegangen wären, um zu arbeiten, hätten wir das jetzt hier nicht als Hügelmoment erwähnt, nehme ich mal an.
Ja, eben. Genau. Und das sage ich mir jetzt schon seit einem Monat, die ganze Zeit, jeden Tag. Ich mache heute mal nichts.
Ich mache heute mal die Tony. Das hast du verdient, weil Maria hatte wirklich ein intensives Arbeitsjahr.
Ja, voll. Ja, jetzt ist schöne Entspannung angesagt. Und wobei wir uns alle jetzt noch mehr entspannen können, ist die heutige Folge, weil die ist ein bisschen besonders. Vielleicht seht ihr es schon irgendwie im Titel und habt es ja geahnt. Aber wir sind heute nicht alleine, zum allerersten Mal. Das ist noch nie passiert.
Ja. Nach einem Jahr. Ja, genau. Wir haben uns nämlich Besuch eingeladen aus dem hohen Norden, aus Lappland, aus Nordschweden. Ja. Nämlich von der lieben Wiebke.
Vielleicht kennt ihr sie oder ihr guckt mal nach und lernt sie jetzt kennen. Und vor allem lernt ihr sie gleich intensiv kennen, weil wir jetzt ein langes Gespräch mit ihr führen werden. Das liegt auch noch vor uns, deswegen können wir gar nicht teasern. Aber ich bin ganz hügelig aufgeregt davor zu erfahren, wie es, wie weihnachtlich es in Lappland ist und wie man da Weihnachten feiert und wie sie sich da fühlt und wie sie sich eine hügelige Zeit macht. Oh, richtig schön.
Freue ich mich auch, ja. Also wenn ihr euch ein bisschen wegträumen wollt, hoch nach Skandinavien, dann ist das die perfekte Folge. Mhm. Und verlieren wir noch mehr Worte? Sagen wir noch irgendwas?
Wir können direkt ins Gespräch mit Wiebke springen und ich hoffe, ihr macht es euch gemütlich, mummelt euch ein und genießt es, nach Lappland entführt zu werden. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist ein ganz kleiner Gruß von Papaya. Hier wollten wir euch nur die Info mitgeben, dass wir einen neuen Code haben. Der alte Hügge 10 ist es also nicht mehr gültig, der funktioniert auch nicht mehr. Ihr könnt einfach jetzt Hyper Hügge zusammengeschrieben 10 nutzen. Also Hyper Hügge 10 steht auch natürlich im Linktree in unseren Shownotes. Und da könnt ihr auch im Dezember immer noch 10% on top sparen. Und ab 120 Euro kriegt ihr nach wie vor so eine gratis Tote Bag dazu, die richtig, richtig hübsch ist, die wir auch haben. Also ja, unsere wärmste Empfehlung, wie immer, ihr wisst es, guckt gern bei Papaya rein und nutzt da unseren Code HyperHücke10. Dankeschön. Also hier ist sie, die Wiebke.
Hey, hallo aus Lappland.
Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch mega, dich mal wieder zu sehen, auch wenn es nur im Bildschirm ist. Wir haben uns ja letztes Jahr schon mal in Kopenhagen in richtig getroffen, im Oktober, glaube ich.
Ja, das ist auch schon über ein Jahr her.
Und ansonsten... Ja, warst du ja schon bei uns auch damals mal zum Gespräch, erinnere ich mich.
Ja, bei euch im Podcast.
Genau.
Wiebke hat auch jetzt einen neuen eigenen Podcast, richtig? Wir sagen es direkt mal am Anfang, damit ihr das ja einordnen könnt, wo Zeit und Raum ist und wo ihr noch Wiebke hören könnt.
Genau, ja. Ich habe jetzt einen neuen Podcast, der heißt Polarfunk und vielleicht kennt ihr mich ja auch schon. Ich hatte früher mal einen anderen Podcast, der hieß Hey Schweden. Genau, das bin ich aus Lappland.
Schön. Und du bist auch unsere allererste Gästin ever jemals.
Oh, wie cool. Also, oh, wie cool. Das freut mich.
Ja. Großer Ehrenplatz, den du hier bekommst.
Ja, sehr schön. Vielen lieben Dank.
Weil ich glaube, es ist auch für unsere ZuhörerInnen richtig schön und vor allem sehr spannend zu hören, wie in Lappland Weihnachten gefeiert wird. Und wenn Menschen hier Weihnachtsstimmung vermissen, dann kannst du die jetzt alle vollpumpen mit deiner Weihnachtsmagic. Oder auch nicht, wer weiß, vielleicht ist es auch alles nur eine Blase und ich stelle mir das nur so gut vor.
Kann auch sein. Ich glaube nicht.
Nee.
Ich habe nämlich direkt die erste Frage. Das ist eine ganz offensichtliche Frage, aber liegt bei dir schon Schnee? Und vielleicht kannst du damit ja mal anknüpfen, wo wohnst du denn überhaupt für alle, die dich noch gar nicht kennen?
Ja, also ich lebe jetzt seit 2021 schon in der Nähe des Polarkreises. Auf dem 65. Breitengrad lebe ich, glaube ich, 64., 65. Also recht weit im Norden. Und ja, wir haben hier auf jeden Fall Schnee. Dieser Winter ist jetzt relativ warm, etwas zu warm, muss ich sagen. Aber normalerweise haben wir im Oktober immer schon den ersten Schnee. Und es ist so ein bisschen so eine Übergangsphase, aber normalerweise dann ab November ist es sehr schneesicher bei uns. Und das heißt, wir hatten jetzt auch die letzten Tage, letzte Woche war ein bisschen Schneesturm auch, da waren meine Kinder mal einen Tag zu Hause, weil die Schulen einen halben Tag geschlossen waren, das ist auch recht normal bei uns. Und ja, wir haben so 40, 50 Zentimeter Schnee, würde ich sagen.
Und bist du ein Schneekind? Ich gehe davon aus, ja, wenn du da hingezogen bist, wirst du wohl gewusst haben, dass es ja sehr viel lange kalt und schneeig ist. Genießt du das?
Ja, also ich muss sagen, ich genieße es sehr, hier zu leben. Aber tatsächlich war das die Idee, also ich muss ein bisschen ausholen, warum wir hier gelandet sind. Also ich habe, als ich klein war, meine Eltern hatten einen Buchladen und ich war halt relativ viel krank als Kind, muss man auch sagen. Das heißt, ich war viel zu Hause und hatte viel Zeit zu lesen, habe immer viel gelesen und habe vor allen Dingen als Kind immer schon diese Abenteuerbücher geliebt, wo es dann um den Norden ging und diese ganzen Expeditionen, wie man den Nordpol oder auch dann den Südpol entdeckt hat. Das hat mich total fasziniert. Und da habe ich immer als Kind schon davon geträumt, irgendwann mal wirklich das mal selber zu erleben im Eis sozusagen und mit Schnee und Eis und auch mal diese Natur zu erleben. Dann wollte ich als Teenagerin selber nach Lappland gehen und so ein Austauschjahr machen. Hatten ja damals viele gemacht, irgendwie in den USA oder Australien. Und da wollte ich halt nach Schweden gehen. Und wir haben jetzt auch alles angeleiert, meine Eltern und so. Und dann habe ich mich aber verliebt und bin dann nicht gegangen, so typisch. Und irgendwie habe ich dann später, als mein Mann und ich überlegt haben, dass wir wieder ins Ausland gehen wollen, wir haben eine Zeit lang in Spanien gelebt und wir wollten wieder gerne ins Ausland, kam so Schweden wieder in den Fokus, weil wir hier auch Freunde haben in Schweden. Meine beste Freundin ist 2015 ausgewandert nach Stockholm und dadurch kannten wir Schweden dann schon ganz gut. Und da habe ich gedacht, okay, wenn wir das für ein Jahr, also wir haben uns so gesagt, wir machen das für ein Jahr, wir müssen mal für ein Jahr raus, wir wollen für ein Jahr mal weg. Hatten das auch so geklärt, dass wir unsere Jobs in Deutschland auch behalten hätten, das war auch ganz cool. Und dann habe ich gesagt, okay, zu meinem Mann habe ich dann gesagt, okay, wenn wir das für ein Jahr machen, dann will ich mich auch so ein bisschen challengen, dann will ich irgendwie was Krasses machen. Und da ich den Winter in Deutschland total hasse und auch die Dunkelheit richtig, richtig schlimm fand in Deutschland immer, habe ich gesagt, okay, wir probieren das jetzt mal, also ich würde es gerne mal ausprobieren für ein Jahr, mich herauszufordern und für ein Jahr wirklich in den Norden zu gehen und das mal zu erleben. Auch wenn es im schlimmsten Fall heißt, dass ich dann ein Jahr lang nur drin bin, weil ich hatte so das Gefühl, ich hatte auch gar keine Ahnung von Lappland, muss man auch einfach sagen. Man hat in Deutschland irgendwie so das Bild von Lappland, dass es da immer dunkel ist und immer kalt und immer Schnee liegt. Und ich gedacht, okay, im schlimmsten Fall bin ich dann ein Jahr lang nur drin. Und dann ist das so. Dann haben wir noch gesehen, dass die Häuser hier oben halt super, super günstig waren damals. Und wir haben uns ausgerechnet, okay, ein Jahr Miete in Deutschland ist halt so viel, als würden wir ein Haus, also sogar mehr, als wenn wir ein Haus in Schweden kaufen. Und dann haben wir gesagt, okay, haben dann hier ein Haus gekauft im Internet, ohne es gesehen zu haben und haben einfach gesagt, ja, okay, selbst wenn es richtig schlimm ist, dann ist es so viel, wie wir in Deutschland für die Miete bezahlt hätten für das eine Jahr und ein Jahr wird man es schon durchhalten. Und im Endeffekt war das Haus wunderschön und die Gegend hier hat mich total eingenommen und ich habe mich so verliebt in diese Landschaft, dass wir jetzt schon nächstes Jahr 5 Jahre hier sind.
Crazy. Mhm. Ich habe mehrere Fragen. Die wichtigste: Ist denn die Person, wegen der du damals nicht weggegangen bist, also die du dich verliebt hast, jetzt dein Mann?
Ja.
Okay, ja, es hat sich gelohnt.
Es ist mein Mann und wir haben mittlerweile 3 Kinder. Wir sind so eine richtige Jugendliebe. Und im Nachhinein muss ich sagen, hat es sich sehr gelohnt. Ich habe mich auch damals einfach so verliebt in den. Und das war so, ich wusste irgendwie, das ist so mein Seelenverwandter. Und tatsächlich hat sich das damals gelohnt, in Deutschland zu bleiben. Und mittlerweile sind wir ja jetzt zusammen hier. Und er ist mir zuliebe hier, auch weil eigentlich ist das nicht so sein Ding. Er sagt auch manchmal so, oh, ich weiß nicht, ob ich hier noch so lange aushalten kann in dieser Kälte und so. Aber er hat es dann mir zuliebe gemacht und mittlerweile, wir sind auch auf jeden Fall sehr zufrieden. Aber ich würde sagen, ich bin so die treibende Lapplandkraft bei uns in der Familie.
Und wie finden eure Kinder das so?
Ja, die finden es ziemlich cool. Aber man muss sagen, die waren recht klein, als wir hergekommen sind. Meine kleine Tochter war erst 2 und die haben jetzt so viel schon von ihrer Kindheit, also 4,5 Jahre sind für Kinder so viel Zeit, haben die so viel schon verbracht hier oben, dass es für die mittlerweile total Alltag ist. Also die können sich gar nicht vorstellen, woanders zu leben. Vor allen Dingen, wenn sie jetzt Bilder sehen, dass jetzt zum Beispiel in Kopenhagen oder in Norddeutschland, dass da kein Schnee liegt. Das finden die ganz komisch, irgendwo zu sein, wo kein Schnee ist.
Hey, nicht Kopenhagen und Norddeutschland über einen Kamm scheren.
Ja, das stimmt. Aber bei euch liegt ja, glaube ich, gerade kein Schnee, oder? Also, so meine ich es.
Nein.
Oder halt auch in Stockholm ist kein Schnee. Ne? Das finden die ganz komisch. Und die haben sich so dran gewöhnt, dass wir halt hier Rentiere haben, die halt zu uns in den Garten kommen. Und die Polarlichter sind für die jetzt nicht mehr unbedingt ein Grund, das aus dem Haus zu gehen. Ich bin ja nach wie vor so, dass ich immer rausgehe, wenn Polarlichter sind. Der Rest der Familie ist mittlerweile so, ja, ist okay. Aber im Fernsehen läuft was Spannenderes sozusagen. So, das ist irgendwie crazy. Witzig. Man gewöhnt sich sehr daran. Und die Leute, die hier leben, für die ist es halt totaler Alltag. Also die schon immer hier leben, die verstehen halt überhaupt nicht, dass Polarlichter was Besonderes sind zum Beispiel. Das finde ich auch sehr lustig.
Das ist so eine andere Realität, weil für uns, für die ist es ja der absolute Lebenstraum, mal Polarlichter zu sehen. Mhm. Und so für deine Kinder oder für dich ja jetzt auch ist es so alltäglich.
Mhm.
Verrückt.
Ja, es ist auch wirklich alltäglich. Also gerade jetzt die letzten 2 Winter war es halt einfach sehr, eine sehr intensive, eine hohe Sonnenintensität. Und also gerade gestern war ich hier draußen, da war es erst ein bisschen neblig und dann bin ich ein bisschen so einen Hügel hochgelaufen, guck so an den Himmel und da ist der ganze Himmel grün. Ich denke mir so, wow, cool, also ich bin quasi aus der Wolkensuppe so rausgekommen und ich freue mich aber halt nach wie vor extrem darüber und finde es aber auch irgendwie, also ich bin da sehr dankbar dafür, dass es jetzt mein Alltag geworden ist und ja,
Du hast gerade gesagt, diesen Winter war es bisher relativ warm. Was bedeutet warm jetzt für dich? Also was habt ihr so für Temperaturen?
Ja, also tatsächlich ist es momentan echt zu warm. Heute ist es ganz verrückt. Ich war gerade auch draußen. Wir haben -4 Grad, aber Eisregen. Also es regnet. Das ist ganz schräg. Es ist auch nicht so oft, aber es kommt dann, wenn quasi in der Wolkenschicht das wärmer ist als am Boden. Aber das Verrückte ist, dass es jetzt gerade wirklich, als ich draußen war, es ist überall, also da, wo das Wasser raufkommt, die Regentropfen, wird es sofort zu Eis. Und es ist so krass, wir haben überall eine Eisschicht drauf und es ist super glatt natürlich.
Es ist gefährlich.
Ja, es ist super gefährlich gerade. Aber es ist, es schwankt halt immer sehr. Es kommt bei uns immer darauf an, von wo der Wind kommt. Wenn der Wind vom Pol kommt, also wirklich vom Nordpol, dann ist es innerhalb von wenigen Stunden haben wir -25 Grad. Und wenn der Wind aus dem Süden kommt, und es ist ja gerade echt warm irgendwie, auch in Deutschland, dann haben wir auch innerhalb von wenigen Stunden +3 Grad. Also es ist ganz extremes Wetter hier.
Und wie kommst du damit klar?
Also ich habe dann tatsächlich oft Kopfschmerzen. Also gerade die letzten Tage, ich war jetzt auch ein bisschen krank, wenn man meiner Stimme hört. Und ich bin da schon ein bisschen wetterfühlig, vor allen Dingen, weil das im Winter echt extrem ist. Das Krasseste, was wir hatten mal -40 Grad und am nächsten Tag waren +3 Grad. Und das ist schon so, dass der Körper 43 Grad nicht so schnell wegsteckt innerhalb von ein paar Stunden. Mhm. Also es ist schon, geht auch auf den Kreislauf und einem ist schwindelig. Eigentlich so wie im Sommer, als wenn man jetzt +30 Grad hätte irgendwie von einem Tag auf den anderen.
Boah ja, vor allem ist es ja wie eine Art Sauna-Erfahrung, was dein Körper ja dann die ganze Zeit ausgleichen muss. Eisbad, Sauna, das hast du jetzt im reellen Leben.
Ja, und das Verrückte ist aber, man gewöhnt sich so an diese niedrigen Temperaturen. Also erstmal ist es halt bei uns eine sehr trockene Kälte. Also es ist nicht so unangenehme 2-3 Grad und das finde ich, und Regen, das finde ich ganz furchtbar. Sondern es ist hier super, super trocken. Und wenn man von Oktober an Minustemperaturen hat, dann gewöhnt man sich extrem daran. Und dann sind halt nach ein paar Wochen -5 oder -10 Grad nicht mehr kalt. Also man geht, jetzt gerade dieser Schritt, den wir jetzt wieder hatten, von Freitag -23 und heute oder gestern waren halt 0 Grad, dann ist es schon so, dass man eigentlich das Gefühl hat, man kann im T-Shirt rausgehen. Und es fühlt sich nicht mehr kalt an.
Ja, apropos rausgehen, weil wenn du jetzt zum Beispiel Feuerholz holst oder so, kannst du auch gerne gleich nochmal erzählen, wie ihr so euren Alltag dargestaltet. Aber ist es für dich jetzt so, also wenn du das Haus verlässt, musst du dich ja erstmal mit mehreren Schichten anziehen, oder? Du kannst dann, oder wie ist das so? Wie ziehst du dich an, um das Haus zu verlassen?
Also es sind immer verschiedene Schichten. Ich habe auch tatsächlich hier, weil wir es ja teilweise sehr kalt haben können, richtige Spezialklamotten, die man so in Deutschland gar nicht kaufen kann. Die gibt es dann halt echt nur so in Nordschweden, Norwegen und so weiter. Und ich habe halt immer Wollunterwäsche an und die ist echt auch ganz schön teuer, muss ich sagen, weil es einfach 100% Merino-Wolle ist, die wir dann brauchen, langärmlich und natürlich wie so eine Leggings. Darüber ziehe ich dann eine normale Hose und einen normalen Pullover, dann oben drüber meist noch also wichtig ist immer, dass so die Kernbereiche des Körpers warm sind. Deswegen ziehe ich dann über den normalen Pulli noch einen dicken Wollpullover, dann eine Skihose und dann habe ich so spezielle Schuhe, die bis -30 Grad ausgelegt sind, was teilweise aber, eigentlich bräuchte ich welche, die noch bis -50 oder -60 Grad gehen, aber die sind echt teuer. Deswegen habe ich die nur bis -30. Und genau, dann nochmal 2 Paar Socken. Und dann habe ich so eine spezielle Jacke, das ist so eine Arctic Explorer Jacke von Fjällräven. Die ist super, super dick, also die ist wie so ein ganz dicker Daunenschlafsack. Die ziehe ich dann noch drüber.
Wenn du so erzählst, habe ich entweder das Gefühl, ich gucke einen Vlog von Jonna Jinton oder von Cecilia Blomdahl.
Ja, genau.
Ja. Du kennst sie bestimmt auch, oder? Bildet das deinen Alltag ab oder wie sieht dein Alltag eigentlich aus? Wie kannst du das so zusammenfassen, wie ein Tag bei euch abläuft?
Ja, also zu den beiden damals, als wir ausgewandert sind, waren die beiden auch so voll meine Rieseninspirationsquelle, muss ich auch ehrlich sagen. Ich liebe sie. Ich liebe Jonna Hinton und Cecilia. Und jetzt gucke ich natürlich immer, wie bei Cecilia auf Spitzbergen das Wetter ist. Und tatsächlich ist es bei uns oft kälter als in Spitzbergen, weil wir halt weiter weg vom Meer sind. Also wir haben mehr kontinentales Klima. Das ist krass. Und ich kann das halt, gerade ihr Alltag ist schon sehr ähnlich zu unserem Alltag. Nur, dass wir natürlich keine Eisbären haben, aber wir haben halt Braunbären, recht viele hier, also sehr viele in Nordschweden. Und da gibt's auch Jahreszeiten, wo auch die Schweden hier nicht unbedingt in den Wald gehen, weil es einfach zu gefährlich ist. Aber natürlich brauche ich keine Knarre, wenn ich hier rumlaufe, aber ich muss sagen, ich kann es im Nachhinein, also manchmal Lame. Kann ich es ein bisschen verstehen, weil ich würde mich auf jeden Fall mit irgendeinem Schutz ein bisschen sicherer fühlen im Wald, weil hier ist wirklich richtige Wildnis. Und wir wollten halt, also mein Mann und ich, wir haben uns halt gewünscht, einmal so ein bisschen so einen einfachen Lebensstil zu haben. Also es ist schon kein Luxusleben, was wir hier führen, weil wir halt, wir wollten so einen geerdeten Lifestyle haben. Und das führt dazu, dass wir, ja, wir haben halt, wir heizen unser Haus größtenteils mit Holz, also so zu 80-90%, und haben einen eigenen Brunnen im Garten beispielsweise, aber wir haben natürlich Wasserleitung ins Haus, also, aber wir haben halt quasi, wir sind wie selbst versorgt so ein bisschen, was das angeht, nur wenn der Strom ausfällt, dann können wir halt immer noch das Haus heizen und wir haben immer noch Wasser, das ist uns wichtig gewesen, weil hier halt öfter Stromausfälle auch sein können. Und ja, also mein Tag ist wirklich davon geprägt, vor allen Dingen dafür zu sorgen, das Haus warm zu halten.
Dazu habe ich eine Frage, weil wenn es jetzt so richtig kalt ist, hast du dann auch Probleme, dass die Wasserleitungen einfrieren oder keine Ahnung, irgendwie sowas?
Ja, also es ist schon, also ich finde, wenn man hier oben lebt, dann ist es die Natur, das Bild, der Blick auf die Natur ändert sich einfach total, weil die Natur hier oben ist nicht dein Freund. Also es ist schon extrem, wenn ich manchmal überlege, wenn wir halt versuchen im Haus so 18, 19, 20 Grad zu haben, dafür müssen wir halt richtig, richtig hart arbeiten. Und vor allen Dingen, wenn es halt, es kommt immer darauf an, wie kalt es ist, ne? Aber wenn es extrem kalt ist und man halt minus 30, minus 40 Grad hat, dann ist es richtig, richtig viel Arbeit, weil dann hast du halt einen Temperaturunterschied von 70 Grad im Endeffekt, ne? Also das ist, muss man sich halt vorstellen. Und wenn du, ich fühle mich dann immer so wie in so einer Raumstation, wo ich versuche, meinen Lebensraum irgendwie so zu halten, dass es für mich und meinen Körper gut ist. Aber sobald ich halt rausgehe, bin ich halt außerhalb von dieser Raumstation. Und ja, also es ist richtig, richtig viel Arbeit. Und als wir hatten vor 2 Jahren einen sehr, sehr harten Winter, da hatten wir, also wir haben auch unsere Thermometer nichts mehr angezeigt. Wir hatten nicht weit weg von uns minus 54 Grad. Und bei uns waren es am Haus, direkt an der Hauswand waren es minus 43. Und wir wohnen ja auf so einem kleinen Hügel. Wenn man, als ich runtergegangen bin, da sind normalerweise so 10 Grad Temperaturunterschied. Also kann man sich vorstellen, ich bin einmal kurz runtergegangen. Ich war vielleicht nur 10 Minuten da und habe mir direkt, also richtig richtige Erfrierung an den Füßen geholt, trotz dieser Winterspezialausrüstung, die ich habe. Und ja, da kann man auch nicht mehr richtig atmen und so. Also es ist wirklich dann auch sehr schnell sehr gefährlich, muss man auch sagen. Also, ja.
Ich war auch mal in Lappland, und also in Finnland damals, und da war auch eine Freundin mit dabei, die hat die ganze Zeit Nasenbluten bekommen. Also die war auch überhaupt gar nicht an das Klima in irgendeiner Form gewöhnt. Die kam aus Südfrankreich und war in ihrem Leben noch nie in Minusgraden. Und die hat halt dann nonstop, dadurch, dass du halt auch deine Atemwege in irgendeiner Form einfrieren und die Gefäße dann in der Nase so total fragil werden und immer Platz, hat dann immer nur Nasenbluten, wenn die rausgegangen ist. So total belastend. Also schon krass, was dein Körper dann auch lernt auszuhalten, wenn du da langfristig da bist, ne?
Ja, also es ist wirklich heftig. Und also ich weiß noch, als es halt so heftig war, so heftig kalt war, da ist wirklich auf meinem Gesicht, haben sich die Eiskristalle gebildet, also auf der Haut. Mhm. Nicht nur in den Haaren, das ist ja quasi normal bei uns, ab minus 20 passiert das, dass ja die Haare einfrieren und
deine Wimpern
und so. Mhm. Aber das war dann schon so, dass ich halt eine richtige Erfrierung auf der Haut hatte, einfach nur, weil ich kurz draußen war. Und man muss sich halt mit irgendeinem Fett eincremen, also nichts mit Wasserbasis, so richtig Vaseline oder so. Und ja, das ist dann, also wir haben ja so die Regel in Lappland, die Kinder gehen ja hier immer raus. Das ist ja Skandinavien, also es wird natürlich, trotzdem gehen die Kinder immer raus. Aber die Regel
die schlafen draußen.
Ja, bis minus 20 Grad gehen die Kinder immer raus, auch lange. Und dann von minus 20 bis minus 30 gehen die dann kürzer raus, also so 20 Minuten. Und ich glaube, erst ab minus 30 wird dann eher empfohlen, dass die Kinder nicht mehr unbedingt rausgehen. Und ja.
Und wie ist das mit Thema Hund? Weil ihr habt ja auch einen Hund.
Mhm.
Das ist wahrscheinlich kein Pudel. Also ich weiß die Antwort, aber es ist wahrscheinlich kein Pudel, weil es da oben keine Pudel gibt, oder?
Doch, es gibt tatsächlich viele Leute, die auch echt schräge Hunde haben, die dann einfach nicht mehr raus können, was ich irgendwie gar nicht nachvollziehen kann. Es gibt schon auch Leute, die so solche Hunde haben. Aber ich wollte halt einen Hund haben, der gut an das Klima angepasst ist, und die kleine Welpin, die ich jetzt gerade habe, die ist heißt Laika. Die ist erst im September geboren, also noch ganz jung. Und sie ist ein Mischling aus Husky und Grönländer. Und diese Grönländer sind ja super angepasst an das Klima. Und Schweizer Schäferhund. Also so eine Mischung. Aber die friert auf jeden Fall nicht draußen. Aber jetzt die ersten Wochen tatsächlich hatte sie noch ihr Babyfell und da hat sie ganz schön gefroren draußen. Also da konnte ich nur kurz mit ihr rausgehen.
Ich hatte damals so eine Husky-Tour gemacht, da haben die uns auch erzählt, dass die Huskies ab minus 10 Grad eh anfangen zu schwitzen. Es ist denen dann einfach zu warm. Also die brauchen halt krasse Minustemperaturen, um überhaupt in ihrem, also so normal bewegungsfähig zu sein, weil die auch so super viel rennen müssen und so. Mhm. Und wenn es dann zu warm ist, dann schwitzen sie sich tot.
Also ja,
zu warm im Sinne von
unter, ja, die sind
über minus 10 Grad.
Ja, ja, die sind auf jeden Fall super an das Klima angepasst und bei ihr finde ich auch so süß, sie hat so zwischen ihren Pfoten hat sie so ganz viel Fell, sodass sie quasi, sie läuft gar nicht richtig auf ihren Pfoten, sondern irgendwie auf ihrer Fellschicht. Das ist schon ganz praktisch und ich meine Hunde, das finde ich so faszinierend, hier oben in Lappland haben halt sehr, sehr viele Leute Hunde, das ist so, gehört zum Lifestyle irgendwie so ein bisschen mit dazu. Und ist ja auch klar, also auch wenn man jetzt irgendwie Jack London gelesen hat oder so, auch in Alaska und Kanada, man brauchte halt die Hunde hier wirklich für Transport. Und da gibt es natürlich Rassen, die sehr, sehr gut an das Klima angepasst sind. Und das finde ich aber auch mega cool und mega faszinierend, also wie sie damit umgehen. Und die legt sich halt auch einfach draußen in den Schnee und ist da total happy. Also ja, aber ich kriege natürlich immer, wenn man mal den Hund sieht, der bei kalten Temperaturen draußen rumläuft, immer irgendwie Hate-Kommentare von Leuten, die meinen, das wäre Tierquälerei, dass der Hund keine Jacke anhat und keine Schuhe. Und ich mir dann immer denke, naja, nee, das hat man über Jahrhunderte lang hier so gemacht und da hat man den Hunden früher auch keine Schuhe angezogen. Also ich komme damit schon ganz gut klar.
Ja, glaube ich. Wohnt ihr noch in diesem Haus, was ihr damals gekauft habt?
Oder? Nee, okay. Tatsächlich nicht. Wir sind nochmal umgezogen hier oben. Wir haben erst in einer Gemeinde gewohnt, die heißt Lycksele. Und die ist halt im Inland von Nordschweden. Und jetzt wohnen wir an der Küste in einer Gemeinde, die heißt Skellefteå. Und da sind wir hier in ein altes Blockhaus gezogen, weil wir wollten halt gerne so ein richtig altes Schwedenhaus haben. Mein Mann ist auch Geschichtslehrer, der findet das natürlich total spannend. Unser Haus, das steht hier seit 1912. Aber das Coole ist, die alten Holzbohlen, die sind beschriftet. Das heißt, das ist schon mal umgezogen, das Haus. Die sind nämlich früher hier die Leute mit den Häusern umgezogen. Und haben die so IKEA-mäßig abgebaut, irgendwo hingebracht und wieder neu aufgebaut. Also ich schätze unser Haus irgendwann aus dem 19. Jahrhundert.
Krass.
In Island.
Ja, genau, ich wollte es gerade auch sagen. Als wir in Island waren, war das im Museum irgendwie auch so dargestellt, dass die Wikinger immer mit ihren Häusern dann auch innerhalb der Länder so umgezogen sind. Norwegen nach Island oder so.
Ja, ich finde das auch lustig. Also das machen die tatsächlich bis heute. Man kann hier bei dem schwedischen eBay-Kleinanzeigen, Blocket heißt das, da kann man halt echt immer Häuser kaufen für wenig Geld. Man muss halt den Transport und organisieren. Und da gibt's richtige Firmen, die sind nur dafür da, die Häuser abzubauen und irgendwo anders hinzubringen und dann wieder aufzubauen. Und die machen das sogar so, dass sie die Möbel wieder reinstellen. Also es ist total verrückt. Es ist ein richtiges Business hier oben. Habe ich in Deutschland auch noch nie von gehört vorher.
Krass.
Nee.
Du bist dann aber relativ nah an Jonna Jinton dran, oder? Ist das nicht sogar dieselbe Stadt, wo
Die auch sitzt? Jonna Jinton ist tatsächlich relativ viel weiter im Süden. Ich glaube, 6-7 Stunden oder so.
Also, der Ort klang so total ähnlich, weil das Sollefteå ist, oder? Das klingt einfach nur gleich.
Ja, die sind Sollefteå und wir sind in Skellefteå.
Ah ja, okay.
Ja, nee, also ich habe sie jetzt noch nicht getroffen. Ich glaube auch, sie ist sehr zurückgezogen. Aber ich kenne jetzt mittlerweile jemanden, der Cecilia persönlich kennt. Das heißt, ich habe gesagt, wenn du mal mit Cecilia Kontakt hast, dann schreib
mir. In einem Jahr Podcast zu viert.
Genau. Ja, nee, also Schweden ist ja unglaublich lang gezogen und diese Entfernungen, die sind hier so, so krass. Also ich bin, der nächste Bahnhof, der hier ist, da steht an dem Bahnhof dran, dass es 1000 Kilometer bis, also 998 Kilometer bis Stockholm sind.
Ich habe so viele Fragen in meinem Kopf, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du verreist ja ab und zu. Mhm. Magst du mal kurz erklären, wie das so abläuft? Ich habe so viele Fragen. Wie kommst du überhaupt von A nach B? Wie bewegst du dich fort? Also ich will auf diesen Schlitten hinaus, den du immer hast.
Ja.
Erzähl von dem Schlitten.
Hier liegt ja alles sehr weit auseinander. Also wenn ich jetzt einkaufen fahre, dann fahre ich zum nächsten größeren Supermarkt, sind es so 30, 40 Minuten mit dem Auto, die ich brauche. Und das heißt, man braucht ja natürlich schon ein Auto, um irgendwie mobil zu sein. Aber hier, gerade wenn sowas ist wie heute Eisregen und so, dann liebe ich einfach diesen schwedischen Tretschlitten, den hier auch alle haben. Das ist so ein, der heißt Spark auf Schwedisch, also Spark, at Sparka heißt treten, deswegen Spark. Und ja, das ist halt, es macht am meisten Spaß. Ich liebe das, mit dem zu fahren. Und mit dem fahren hier echt ganz, ganz viele. Und vor allen Dingen habe ich mir auch vorgenommen, wenn ich irgendwann mal alt bin, dann sehe ich nämlich mal so die alten Omis hier oben, die haben alle keinen Rollator, sondern die haben so einen Tretschlitten und gehen dann, schieben den dann halt irgendwie zu ihren Nachbarn oder eben, es gibt hier auch noch so eine Mikro, kleinen Tante-Emma-Läden, dann gehen die halt mit dem Spark zum Tante-Emma-Laden und ich finde das immer so cool und die haben die auch geschmückt mit Lichterketten jetzt zur Weihnachtszeit und im Winter und es gibt hier sogar die Art, das finde ich eigentlich am allerlustigsten, weil im Sommer haben wir natürlich keinen Schnee. Und die wollen aber nicht auf diesen Spark verzichten. Das heißt, den gibt es dann für die Omis. Sieht aus wie ein Rollator, aber hat halt eben so Kufen und Rollen dran. Und dann treten die sich halt auch im Sommer mit den Dingern auf Rädern. Dann bewegen die sich fort. Das ist ziemlich cool.
Also mit dem Teil, mit dem Johanna auch die ganze Zeit durch Röhros fährt, oder?
Genau.
Ja. Sorry, ich mache die ganze Zeit die Referenzen, damit ihr Bilder im Kopf habt, Leute.
Ja, genau. Und ansonsten, wie es bei der Johanna aussieht, weil... auf Deutsch heißt es Weihnachten zu Hause, oder? Die Serie?
Mhm.
Hem till Jul. Ja, so sieht es halt bei uns halt auch aus, ne? Also so ganz doll niedlich. Und deswegen, weil ihr am Anfang gefragt habt mit Weihnachtsstimmung, die ist auf jeden Fall hier ganz anders in Lappland als irgendwo anders auf der Welt. Weil wir halt einfach so viel Schnee haben, dann diese rot-weißen Häuschen und alles ist so, diese Eiszapfen und das ist alles so gemütlich. Und dann haben wir ja hier so schöne Weihnachtsmärkte. Da habe ich auch gerade jetzt so ein YouTube-Video rausgebracht, wo ich das ein bisschen zeige, weil ich war da in so einem, es gibt hier in Luleå ein UNESCO-Weltkulturerbe. Und das ist so schön, das ist wirklich richtig kitschig schön schon, weil das sind diese ganz alten Häuser und alles ist gerade weihnachtlich geschmückt, aber so auf alt, so traditionell, ne, mit den Sternen und die Tannenbäume stehen schon in den Fenstern und das ist so schön. Ja, da fühle ich mich auch immer so ein bisschen wie in so einer Weihnachtsserie, wenn ich hier unterwegs bin.
Kannst du so Unterschiede zu deutschen Weihnachten irgendwie beschreiben? Wie nimmst du das wahr mit dem, was du bisher erlebt hast?
Also es gibt, ich sag mal so, dadurch, dass mein Mann ja auch aus Deutschland ist, haben wir die ersten Jahre eher so deutsches Weihnachten gefeiert, aber es wird jetzt immer mehr, dadurch, dass unsere Kinder ja hier zur Schule gehen und wir Freunde haben, wird es immer ein bisschen gemischter. Was ich cool finde, hier in Schweden gibt es halt verschiedene Traditionen, also zum Beispiel meine Kinder lieben diese Weihnachtslimonade, die kennst du ja wahrscheinlich auch aus Norwegen, ne? Oder habt ihr das in Dänemark auch? Weiß ich nicht.
Also in Norwegen gibt es Julebrus, die ich sehr lecker finde. Aber wenn du jetzt auf dieses, dieses braune Getränk da, das finde ich schrecklich.
Das magst du nicht? Ja, meine Kinder, die lieben das. Ich glaube, man muss damit aufgewachsen sein. Ich kann das auch nicht trinken.
Ich glaube, ich auch.
Das ist ganz schräg. Aber das ist halt hier, das gehört einfach zur Weihnachtszeit dazu. Dann, dass man dieses Juleboard macht, das haben meine Kinder zum Beispiel auch gestern in der Schule gemacht. Die hatten alle Bauchschmerzen, weil die sich den Bauch so vollgehauen haben. Und Juleboard ist, dass man sich halt trifft in der Weihnachtszeit mit Freunden oder mit Kollegen. Das macht man eigentlich in allen möglichen Bereichen. Und da gibt es dann so schwedische Weihnachtsspezialitäten, die aber, und das finde ich halt ein bisschen schräg in Schweden gefühlt, auch die gleichen Spezialitäten sind wie zu Midsommar. Und auch im Rest des Jahres, also irgendwie gefühlt gibt es immer das gleiche Essen hier. Es sind halt immer Köttbullar und dann gibt es so kleine Würstchen, die heißen Prinzkorv. Dann gibt es einen Rote-Bete-Salat, der ist ganz lecker. Und ja, so ein paar Aufläufe und Schinken ist ganz wichtig. Und dieses Juleboard ist quasi also übersetzt heißt es halt Weihnachtstisch. Das ist quasi ein großer Tisch voll mit Essen, mit allen möglichen Dingen. Und so ein bisschen wie so ein Brunch, das wird hier gemacht. Dann tanzen die Schweden um den Weihnachtsbaum. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, aber unsere Kinder wollen dieses Jahr unbedingt, dass wir um den Weihnachtsbaum tanzen. Und da muss
die Dänen auch, ne?
Ja, ne? Ja. Und dadurch, dass wir hier halt sehr international auch vernetzt sind, bin ich ganz gespannt. Wir haben Freunde aus Brasilien, mit denen wollen wir dieses Jahr auch feiern. Zum Beispiel. Dann haben wir deutsche Freunde, mit denen wollen wir auch treffen und mit denen so ein bisschen deutsche Sachen essen. Also.
Wie war das denn für dich, da Anschluss zu finden? Weil das ist ja schon ist es einsamer als in Berlin?
Ich finde, dass eigentlich Berlin und Lappland eine ähnliche Art von Einsamkeit haben. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber Berlin als Großstadt ist schon auch, kann auch sehr einsam sein, wenn du da halt keinen wirklich hast. Und die Menschen sind jetzt auch nicht so, dass sie auf dich warten. Und in Lappland sind halt die Entfernungen ganz anders natürlich. Da bist du einfach räumlich einsam, aber...
Ach, in Berlin sind die Entfernungen auch groß.
Ja, stimmt. Aber du bist halt nicht ganz allein, du hast halt immer irgendwie Leute um dich rum, ne? Aber ich finde, dass die... Ja, dass die Menschen hier anders zusammenhalten und dadurch fühle ich mich nicht so einsam. Trotz allem ist natürlich die schwedische Kultur sehr verschlossen und es ist nicht so einfach, hier Freunde zu finden. Das muss man auch einfach festhalten. Und ich finde, dass eigentlich irgendwie am Anfang hatte ich so diese Vorstellung, die irgendwie, glaube ich, immer alle Deutschen haben, so von wegen, ja, und dann werde ich da halt gar nicht mit anderen Deutschen irgendwie abhängen und dann werde ich da nur mit Schweden mir schwedische Freunde suchen. Aber die schwedischen Leute, die Leute, die hier leben, die haben ja alle schon Freunde und sind schon super lange und super gut vernetzt. Also die haben halt nicht auf uns Erwachsene gewartet. Das ist ja was anderes, als wenn man im Studium irgendwo hingeht und da in so einem geschützten Raum irgendwie ist. Und oder alle halt irgendwie jung sind und wir sind halt schon, ja, Mitte 30, oh Gott, Ende 30, das Neueste, würde ich eher sagen, haben 3 Kinder. Also es ist halt nicht mehr so einfach, Kontakte zu finden. Aber zum Glück gibt es halt hier relativ viele Expats in der Gegend, wo wir wohnen. Oder generell ist ja Schweden auch ein sehr buntes Land und sehr viele Einwanderer. Und die suchen natürlich auch Freunde. Und da findet man dann eher so Anschluss so bei anderen Leuten. Und das finde ich aber irgendwie auch ganz cool, weil meine Kinder halt dadurch auch ganz bunt aufwachsen. Also die gehen ja auch auf eine internationale Schule. Das heißt, die haben Kontakt mit ganz, ganz vielen Kindern aus ganz vielen Kulturen, sprechen jetzt mittlerweile sehr gut Englisch. Und wir sprechen halt auch mit vielen Leuten dann Englisch und haben da Freundschaften geschlossen.
Und wie war das mit Sprache lernen für dich?
Ich habe so ein bisschen Glück gehabt, dass ich in Rostock studiert habe. Ich habe da Germanistik studiert und da musste ich Niederdeutsch lernen und dachte mir damals so, what the heck, was soll ich in meinem Leben damit mal anfangen? Tatsächlich, es gibt aber manchmal wirklich Dinge, wo man sich denkt, wow, ich habe es wirklich mal gebrauchen können. Denn wenn man Niederdeutsch kann, dann ist es relativ einfach, Dänisch, Schwedisch und Norwegisch zu lernen. Und dann hat es einfach auch sehr, sehr viel Arbeit gekostet. Dann, als wir hier angekommen sind, wir haben ja direkt hier angefangen zu arbeiten als Lehrer. Also mein Mann und ich, wir sind eigentlich beide Lehrer und haben an der Schule gearbeitet hier. Und ich hatte irgendwie so die naive Vorstellung, wenn ich da Deutsch unterrichte, dann können die ja Deutsch. Da brauche ich ja wahrscheinlich gar nicht so gut Schwedisch. Aber nee, das war nicht so, weil natürlich ist es deren zweite Fremdsprache und man muss schon relativ viel, eigentlich hauptsächlich Schwedisch sprechen. Und dann waren wir halt echt gezwungen, die Sprache richtig zu pauken. Und das ging dann aber auch nach einem Jahr eigentlich schon relativ gut.
Okay. Und weil ich weiß, dass ganz viele Menschen das sich selber fragen oder vielleicht auch Leute, die überlegen, auszuwandern und diesen Podcast hören, die wollen halt einfach wissen, wie verdienst du irgendwie Geld? Wie ist das überhaupt möglich? Man muss ja irgendwie sein Sicherheitsbedürfnis befriedigen. Kannst du das grob beantworten? Also ja, du meintest ja schon, ihr arbeitet beide als Lehrperson weiterhin in irgendeiner Form. Habt ihr das dann auch von Anfang an so gemacht oder was würdest du da auch für einen Rat geben an Menschen, die auswandern wollen und die Frage irgendwie beantwortet haben möchten? Wie verdiene ich denn dann mein Geld?
Also ich glaube, das ist immer das Wichtigste, also zumindest für uns war es immer das Wichtigste, dass wir halt irgendwie unser Geld verdienen. Man muss, glaube ich, in Schweden immer gucken, wo will man wohnen und was ist einem wichtiger. Also man hat immer die beiden Fragen am Anfang, entweder Job oder Wohnort. Und wenn man jetzt einen Wohnort hat, wo man unbedingt hin will, dann wird man da auch irgendwann irgendwie einen Job finden. Davon gehe ich einfach aus. Aber man muss dann einfach flexibel sein. Okay, was ist mir jetzt wichtiger? Zum Beispiel hier in Lappland gibt es echt viele Leute, die diesen Lifestyle halt so unbedingt leben wollen, dass sie dann aber was ganz anderes machen. Also die Leute, die studiert haben und dann halt eben in der Altenpflege arbeiten zum Beispiel. Also die ganz andere Sachen gemacht haben in Deutschland, aber dann eben sagen, okay, mir ist es so wichtig, jetzt an diesem Ort zu wohnen und dieses Leben zu führen, dass es mir dann egal ist, welchen Status ich vorher hatte, ich mache jetzt halt irgendeinen Job. Und gerade in Lappland gibt es halt super viele Jobs und Arbeitsplätze, weil halt hier keiner wohnen will, aber halt trotzdem die Infrastruktur da sein muss. Das heißt, gerade im sozialen Bereich und als Lehrer, Krankenschwester, Arzt, findet man sehr, sehr schnell Jobs in Schweden, nicht nur in Lappland. Und ich bin überrascht, also ich hatte so dieses Mindset in Deutschland, man ist so Lehrer und man wird dann verbeamtet und dann ist das ganze Leben so vorgeschrieben und sowas finde ich immer ganz schrecklich, sowas engt mich sehr ein. Und dann, ja, am besten, dann baut man ein Haus und dann ist man da für den Rest seines Lebens, dann kommt irgendwann die Rente und dann hat man Spaß. Und ich habe dann aber festgestellt, dass gerade als Lehrer, also, dass man da ja unglaublich viele Möglichkeiten hat. Also man kann ja in der ganzen Welt arbeiten. Und gerade momentan in der ganzen westlichen Welt herrscht ein Lehrermangel. Es gibt so viele Programme und so viele Möglichkeiten, überall hinzukommen, dass man da manchmal vielleicht so diesen Mindset-Wechsel braucht, dass wenn man das machen will, dann wird man da einen Weg finden, das zu machen. Und das, glaube ich, kann ich jedem mitgeben. Da muss man manchmal kreativ sein, ein bisschen um die Ecke denken, aber es gibt die Möglichkeiten.
Ja, da bist du in bester Gesellschaft.
Ja, ja, genau.
Sehen wir genauso.
Wie hat denn dein Umfeld damals reagiert, als ihr gesagt habt, dass ihr jetzt nach Nordschweden zieht?
Also ich glaube, generell Schweden, also wir haben ja in Spanien gelebt, mein Mann und ich haben da auch studiert eine Zeit lang und haben immer gesagt, auch zu unserer Familie, wir werden wieder ins Ausland gehen. Das hat immer keiner richtig ernst genommen. Wir hatten so den Plan, wir kriegen die Kinder in Deutschland. Und dann hat es halt nie einer wirklich ernst genommen. Ich habe gedacht, ja, ja, okay, alles klar. Als dann die Kinderplanung abgeschlossen war, haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir. Und dann waren, glaube ich, alle ein bisschen überrascht. Aber gerade Schweden fanden alle ganz toll, weil Schweden ja so einen tollen Ruf hat in Deutschland. Alle so, oh wow, und Bullerbü und die Kinder werden eine tolle Kindheit haben. Und Nordschweden oder Lappland, da waren dann alle so ein bisschen okay. Da ist es halt nur dunkel und kalt. Kann man da überhaupt rausgehen im Winter? Was machen die Kinder da und so? Und ja, das war so, glaube ich, die Hauptreaktion. Und die meisten Leute wollten einen besuchen kommen, aber ich glaube, die wenigsten sind tatsächlich gekommen, als sie dann mal auf der Karte geguckt haben, wie weit wir eigentlich weg sind.
Ja, zurück zum Thema Reisen. Wie kommt man denn dahin, wenn man das möchte, zu euch? Wie können wir euch besuchen?
Ja, man kann mit dem Flugzeug fliegen. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Tatsächlich sind die, man muss halt immer in Schweden über Stockholm fliegen. Also ist immer so, der Knotenpunkt ist immer Stockholm. Das heißt, immer zwei Flüge. Und ich fahre ganz ehrlich auch ganz gern mit dem Zug. Es gibt so Nachtzüge, da gibt es auch echt coole Züge, die dann bis nach Nordnorwegen dann weiterfahren, nach Narvik. Und wo man dann schon richtig, richtig in der Arktis ist. Und ja, also ich versuche meistens mit dem Zug zu fahren. Nachtzug nach Stockholm, von Stockholm kommt man dann immer irgendwie weiter. Aber der Nachtzug ist halt wirklich, also dann, wie viele Stunden sind das? 13 Stunden oder so?
Boah.
Also, ja.
Crazy.
Boah. Okay, also es ist relativ schwer erreichbar. Es ist eiskalt, du hast eine riesen Hustle, das Haus zu verlassen, weil du 800 Schichten anziehen musst. Du musstest die Sprache lernen, du musstest einen Job finden. Lohnt sich das alles und wofür? Also ich gehe stark davon aus, dass sich das lohnt und es hört sich wunderschön an, aber kannst du so erklären, warum ihr das alles gemacht habt und diesen ganzen Preis dafür zahlt, um dieses Leben zu führen?
Ja, also ich wurde dieses Jahr schon mal sowas gefragt und meine Antwort war da und ich glaube, das ist auch immer noch die gleiche, dass ich halt mich unfassbar frei fühle hier oben. Also es ist echt ganz anders als der Rest von Europa. Es ist die letzte Wildnis Europas und die Leute haben ein ganz anderes Mindset. Alles ist irgendwie weit weg. Auch Regeln, es gibt natürlich Regeln. Ich werde jetzt auch nicht sagen, dass es keine Regeln gibt hier oben, aber es ist schon, jeder macht so ein bisschen, was er will. Und man fühlt sich nicht so beobachtet. Und das ist irgendwie schon cool. Und ich mag halt, dass ich so mit der Natur im Einklang lebe. Und halt wirklich ja auch die Herausforderungen spüre und merke, dass ich als Mensch eben nicht die Macht habe, über die Natur zu bestimmen. Also wenn wir Schneesturm haben, dann sind wir halt auch wirklich mal teilweise, weil man eine Woche eingeschneit. Dann musst du halt eine Woche lang alleine klarkommen und da kann dir auch keiner helfen. Ich bete dann wirklich immer, dass meinen Kinder keinen Unfall haben oder so, also dass da nicht irgendwas sich an einen Arm bricht oder sowas, weil das tatsächlich dann schwierig ist, gerade im Schneesturm, da kann dann wirklich einfach keiner kommen, aber es ist auch irgendwie schön, dann sowas mal zu erfahren und dann wirklich drin zu sitzen, Kerze anzuhaben und zu wissen, man ist in seinem sicheren Häuschen, das ist auch ein ganz tolles Gefühl und dass man aber auch so selbstverantwortlich ist, also man muss immer alles sehr, sehr eigenverantwortlich machen, weil es sonst auch gefährlich werden könnte, aber es ist auch irgendwie so ein Reiz dabei. Irgendwie so eine Abenteuerlust. Und die ist hier sehr gestillt worden. Und für mich, also es ist auf jeden Fall ein hartes Leben, deswegen bin ich auch nicht so der große Fan davon, irgendwie immer nur dieses Bullerbü-Bild von Schweden zu verkaufen, weil Schweden einfach ein riesiges Land ist. Und ich habe einen schwedischen Freund, den haben wir damals in Spanien kennengelernt, und der hat immer zu mir gesagt, ja, Wiebke, aber ihr Deutschen mit eurem Bullerbü gab es nie und wird es auch nie geben. Das ist seine Geschichte. Und da hat er halt einfach total recht mit, weil dieses Land ist halt super divers, komplex, hat auch seine Probleme und ich habe da irgendwie versuche da so ein bisschen auch gegen zu arbeiten und eben auch zu zeigen, wie so der raue Norden ist, dass er halt wunderschön ist. Also das Licht hier oben, gerade im Winter, ist einfach herrlich und ja, es ist sehr dunkel, aber sobald es dunkel ist, haben wir halt einen Sternenhimmel über uns, den es nirgendwo sonst auf der Welt wahrscheinlich gibt und wir haben dann die Polarlichter, die über uns tanzen. Das ist so zauberhaft und so schön dass mir die Dunkelheit gar nichts ausmacht. Für mich ist tatsächlich der Sommer viel, viel schwieriger zu ertragen, weil wir dann ja 24 Stunden Helligkeit haben und ich einfach nicht zur Ruhe komme und ich auch trotz Melatonin und allem nach ein paar Wochen ohne Schlaf völlig erschöpft bin. Also das ist für mich viel schwerer als der Winter.
Mhm. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und was, worauf müsst ihr so verzichten? Also ich denke mal viel Alltagskomfort auf jeden Fall. Ja. Also so, dass es alles ganz leicht ist und einfach funktioniert. Weil wir wohnen ja hier in der Großstadt, in einer Wohnung und haben diese ganzen Probleme, das Haus warm zu halten, das ist ja extremst weit weg. Kannst du das ja, erzählen, also immer, wenn was der ganze Preis ist, den man mitzahlt?
Ja, und es ist natürlich ein hoher Preis, den man bezahlt. Also erstmal, immer wenn ich bei meiner Schwester in Berlin bin, sind wir auch immer einmal im Jahr mindestens, sind wir in Berlin. Und das ist halt immer cool, dass wir so beide Welten irgendwie auch verbinden können, dass wir dann wieder mitten im Berlin City sind. Und dann genieße ich das auch sehr. Und da genieße ich immer am meisten, ja, dass dann eben einfach die Wohnung warm ist, dass man einfach an der Heizung dreht und das ist warm. Das ist ein totaler Luxus für mich geworden, dass ich mir keine Gedanken machen muss, wo mein Wasser hingeht und keine Ahnung, solche Dinge. Ne? Da muss man sich bei uns natürlich anders Gedanken machen, dass das Wasser mal abgepumpt wird und so. Also, ne, also es gibt wie so eine Art Müllabfuhr für Abwasser. Und da ist man halt viel sparsamer mit allem. Und natürlich ist es für mich so viel das Essen und die kulturellen Einflüsse. Wobei man aber sagen muss, wir haben bei uns in Skellefteå, haben wir sogar eine Oper und ein Konzerthaus. Also wir haben eine Menge hier. Bloß, es ist natürlich nicht vergleichbar mit einer Großstadt. Also dass man mal sich Konzerte angucken kann und sowas, ins Theater gehen kann. Das ist schon was ich vermisse. Andererseits sind meine Kinder, kommen jetzt langsam in das Alter, wo man mal wieder sagen könnte, wo man wieder über sowas nachdenkt. Ja, das ist halt einfach, wenn die Kinder klein sind, dann hätte ich auch in Berlin keine Zeit, irgendwie abends wegzugehen. Ja, und dann finde ich halt immer, was ich auch krass finde, ist, dass bei uns Essen, finde ich, sehr teuer ist. Mittlerweile weiß ich, es ist überall auch teurer geworden. Aber, und das hatten wir am Anfang ein bisschen unterschätzt, also einfach die ganzen Wege, um irgendwas hier hoch zu transportieren, das wird halt einfach draufgeschlagen. In Norwegen gibt es da die Variante, das finde ich ganz cool, dass die weniger Steuern zahlen, je weiter sie im Norden leben. Das ist leider in Schweden nicht so, weil, ja, wir bezahlen überall die gleichen Steuern, mehr oder weniger. Das stimmt nicht ganz, jede Kommune hat die eigenen Steuern und so, aber prinzipiell ist es halt nicht so, dass man weiter im Norden wohnt, dass man weniger Steuern zahlt. Und ich finde das schon heftig, wie viel wir für frisches Obst und Gemüse, wie viel wir da bezahlen. Aber es macht natürlich auch Sinn, weil wir sind unglaublich weit weg von allem und diese ganzen Transportkosten werden oben draufgeschlagen und das ist so, was ich halt so ein bisschen vermisse, ist so, dass man irgendwo, ja, einfach mal auf den Wochenmarkt gehen kann. Und gerade weil wir in Spanien gelebt haben, weiß ich ja auch, wie gut Gemüse schmecken kann. Das ist dann das, was ich so ein bisschen vermisse, würde ich sagen.
Wie hat sich denn deine Ernährung so generell geändert? Isst du jetzt mehr Fisch? Wahrscheinlich nicht, weil wir haben in Norwegen dreimal die Woche, viermal die Woche Lachs gegessen. Ich weiß nicht, was ist das bei euch so?
Tatsächlich, ja. Also ich würde sagen, ich habe vorher schon lange auch immer vegetarisch gelebt und auch sehr wenig dann Fleisch gegessen. Muss aber sagen, dass es jetzt, also ich koche mir jetzt selten nicht jetzt so oft Fleisch, aber ich merke, dass der Körper die Energie braucht. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist halt hier sehr fleischlastig, das Essen. Und das ist halt, ja, aber es gibt halt viel Wild, das finde ich ganz cool. Und viel Rentier, ja, esse ich auch ganz gerne, muss ich sagen. Schmeckt ganz gut.
Viel Bär.
Und also so hat sich schon geändert, dass man jetzt solche Dinge isst. Oder halt hier auf dem Jühlboard. Wenn man hier zum Jühlboard geht, dann gibt es halt tatsächlich so Sachen wie Bärenherz oder Bärenfleisch.
Ah, schau.
Spannend.
Ja, weil die Bären, wir haben so viele Bären hier, dass die auch gejagt werden tatsächlich. Und die werden dann halt auch, wird auch Bärenwurst draus gemacht und so.
Bärenwurst.
Diese Bärchenwurst, genau.
Ja, genau. Und das ist dann das, was ihr bei Penny findet.
Genau, so ein bisschen
genau
anders.
So.
Ja, aber auch hier wird auch viel Fisch gegessen, viel Lachs, weil wir ja auch Lachs haben und so. Also schon, es ist halt sind mehr tierische Produkte einfach. Viel Milch wird getrunken in Schweden, seitdem trinke ich auf jeden Fall auch mehr Milch. Aber es hat auch, glaube ich, wirklich alles viel mit der Dunkelheit zu tun und diesem harten Winter, dass der Körper das dann auch wirklich irgendwie braucht, diese extra Energie, um sich warm zu halten.
Spannend.
Das ist natürlich radikal anders, als es zum Beispiel bei mir ist. Das ist total verrückt. Also, ja, mein Freund ist halt veganer Koch in einem Fine-Dining-Restaurant in Kopenhagen. Also das ist ein crazy Unterschied, weil ich glaube, wenn wir dann so ein Leben tauschen würden, für eine Woche gehe ich da wahrscheinlich ein, liegt an der Ecke.
Ich muss mit, wenn Marie und ich mal Bärenfleisch essen gehen wollen, müssen wir immer das heimlich machen.
Ja, genau. Ja, ich habe regelmäßig im Abstand übrigens einen Hieb auf Bärenfleisch.
Es ist jetzt nicht so, ich habe es mal gekostet, aber es ist jetzt nicht so geil, also ich würde es nicht empfehlen. Aber was halt hier natürlich ein Riesending ist, und das finde ich immer so cool im Herbst, dass man hier so unglaublich ein Riesenangebot an verschiedenen, also nicht Beeren, die laufen, sondern Beeren zum Essen quasi hat, also Blaubeeren und Lingon, was heißt Lingonberry? Lingon, Preiselbeeren.
Auch immer wieder Preiselbeeren.
Preiselbeeren. Ja. Dann gibt es hier diese Cloudberry auf Englisch und Moltebeeren.
Ja, Moltebeeren.
Die gibt es hier. Ganz viele Pilze. Und ich habe immer das Gefühl, bevor dann der, wir haben ja einen lang, also der Sommer ist ja so Juli, Juni, Juli, August vielleicht. Aber dann ab Mitte August fängt eigentlich der Herbst immer schon an. Und dann Mitte August und September haben wir Herbst. Und das ist so ein Überangebot in der Natur. Das ist richtig cool. Aber das ist eben auch dann so eine Zeit, wo man nicht gerne in den Wald geht, weil dann sich die Beeren, die Braunbeeren halt voll fressen und dann ist es halt gefährlich, wenn man denen da irgendwie in die Quere kommt.
Mhm. Legst du dann auch Sachen ein? Konservierst du Lebensmittel dann im Herbst für den Winter? Oder?
Ja, also ich bin da ehrlich gesagt nicht so gut drin. Wir haben auch so ein bisschen das hier übernommen.
Willkommen in diesem Podcast.
Ja, ich habe immer so die Vorstellung, dass ich das alles machen kann und Sauerteigbrot backe und keine Ahnung. Und dann mache ich es halt irgendwie doch nicht. Aber wir leben ja hier in Lappland und hier lebt ja dieses letzte indigene Volk Europas, die Sami, also die Samen. Und ich habe ein paar Freunde, die Samen sind. Und ich habe von denen halt irgendwie, die haben so eine ganz andere Sicht auf die Natur und auf die Welt. Und es ist so verrückt und so anders und so schön. Und die sagen halt zum Beispiel immer, man soll immer nur so viel nehmen aus der Natur, und die machen das halt auch wirklich, wie man halt auch verbrauchen kann. Also man nimmt nicht mehr, so für ein paar Jahre einkochen oder so, das halt geht gar nicht, weil man damit nimmt man sich zu viel von der Natur. Und das haben wir uns halt auch so ein bisschen übernommen. Also wir sammeln immer so viel, dass wir es halt für ein Jahr quasi, was wir mal so in den Kuchen machen an Blaubeeren oder so, und haben die dann tiefgefroren. Und das finde ich cool, aber es ist auch sehr praktisch, weil wenn man so im Herbst dann zusammen zu Besuch kommt, kriegt man mal sehr viel geschenkt. Weil die dann nämlich den Tiefkühlschrank leer haben wollen, weil es ja sonst Unglück bringt, wenn man mehr nimmt. Und dann werden wir immer versorgt mit Elchfleisch und mit allem Möglichen, und das ist ganz cool.
Oh, das finde ich ja mega spannend, was so die anderen Weltanschauungen sein können oder die andere Brille, die man so aufs Leben hat. Kannst du das noch so ein bisschen teilen, was du da vielleicht auch gelernt hast, da mit einer deutlich stärkeren Verbindung zur Natur?
Ja, also das hat mich, ehrlich gesagt, ich habe gar nichts gewusst von den Samen vorher und dachte irgendwie, ja, irgendwie zweisprachige Straßenschilder oder so oder Ortsschilder, okay, aber mehr hatte ich gar keine Ahnung von. Und im Endeffekt ist es halt so, dass die Samen ja schon seit vielen Tausenden von Jahren hier leben und dann auch erst relativ spät, sag ich mal, kolonialisiert wurden von Schweden, Norwegen, Finnland. Das hat sich ja sehr spät alles erst entwickelt, und so lange haben die halt ihre Sprachen und auch ihre Religionen behalten. Und ganz viel, also die ganze Geschichte ist auch sehr, sehr blutig, muss man sagen. Und da sind auch die ganzen skandinavischen Staaten nicht gut bei weggekommen oder kommen nicht gut bei weg. Aber es hat sich halt viel in deren Einstellung auf jeden Fall erhalten zur Natur. Und prinzipiell ist es halt so, dass das ein Volk ist, was mit den Rentieren zieht. Also es sind eigentlich Nomaden. Heutzutage lebt von denen aber keiner mehr nomadisch. Aber trotzdem sind die Rentiere für die quasi wichtig im Jahreswechsel. Und ich hatte letztens, gerade vor 2 Wochen, die absolut riesig große Ehre, dass ich dabei sein durfte, als Rentiere quasi gezählt wurden, markiert wurden und sortiert wurden. Weil normalerweise dürfen da Schweden nicht dabei sein. Und ich bin ja noch nicht mal Schwede. Und ich bin da so, so glücklich gewesen, dass ich da mit dabei sein durfte und mir das anschauen durfte, diese ganze Arbeit mit den Rentieren. Das hat mich sehr, sehr berührt. Und die Rentiere sind halt Tiere, die sind so halb domestiziert, also die können nicht im Stall gehalten werden, weil die sind wie Zugvögel. Die haben so ihre Routen, die sie seit Tausenden von Jahren laufen. Und mit anhand dieser, also entlang dieser Routen haben die dann quasi heutzutage wie Stationen. Also jetzt im Winter kommen die alle an die Küste, im Sommer sind sie halt in Norwegen, also an der norwegischen Grenze, da in den Bergen. Und dieser ganze Rhythmus mit der Natur ist halt extrem stark in der Kultur verankert, ist, glaube ich, das richtige Wort. Und ja, also zum Beispiel sagen ganz viele Sami, die ich so kenne, dass sie Vegetarier, so eine Art Vegetarier sind, weil sie kein Fleisch kaufen, was es im Supermarkt gibt. Mhm. Und das ist halt tatsächlich ein großer Lifestyle von denen, dass sie einfach jagen gehen und sich damit selbst versorgen. Und weil sie sagen, sie finden es furchtbar, dass Tiere in irgendwelchen Käfigen gehalten werden, weil Tiere halt im Wald laufen sollten und ihr Leben leben sollten. Und ja, also das sind ganz viele Dinge, die ich hier gelernt habe und die mich sehr, sehr nachhaltig beeindruckt haben. Und irgendwie finde ich auch ganz süß, weil wir haben jetzt dieses Bild von Lappland, das ist dunkel, es ist kalt und keiner will da leben. Und dann gibt es hier, in Jokkmokk gibt es ein Museum über die samische Kultur und da wird auch gezeigt, wie sich die in ihrer alten Religion das Paradies vorgestellt haben oder das Leben nach dem Tod. Und das haben sie sich genauso vorgestellt, wie es hier ist. Weil sie halt gesagt haben, das ist quasi das Paradies und ihr Wunsch fürs Leben nach dem Tod ist, dass halt quasi alles genauso weitergeht, dass man weiter mit den Rentieren lebt und dann halt einfach vielleicht ein bisschen ohne Krankheit und ohne Sorgen. Das fand ich irgendwie so berührend.
Oh, weil, das berührt mich auch.
Ja, weil wir haben ja so diesen Blick auf diese Landschaft, dass wir sagen, ja, wild, kalt, einsam, doof. Aber für die Menschen, die hier seit Jahrtausenden leben, ist es halt das Paradies auf Erden. Und ja, das fand ich voll schön.
Ich finde, es ist so ein Geschenk, dass man dann lernen kann als Mensch, dass man gar nicht so wichtig ist, wie man glaubt und sich halt auch so einfügen muss und einfach auch eingliedert ins ganze Ökosystem und sich nicht über alles stellt.
Ja, und das habe ich auf jeden Fall gelernt.
Deutlich intuitiver vielleicht auch sein kann, also so mit der Natur viel mehr mitgehen kann und nicht so seine eigenen Regeln auf alles draufpressen muss. Sehr gut, da haben wir ja hier schon eine halbe Weihnachtsbotschaft bekommen. Vielleicht können wir damit schließen, dass du uns auch so ein bisschen verrätst, was deine Highlight-Momente in der Weihnachtszeit sind und vielleicht kannst du auch so ein Bild transportieren, dass wir uns das irgendwie mit nach Hause nehmen können, mit nach Hause holen können, wie ihr da Weihnachten feiert, was da Weihnachten auszeichnet. Das fände ich richtig schön.
Also mein schönster Weihnachtsmoment in Schweden ist definitiv das Lucia-Fest, was wir jetzt gerade gefeiert haben. Am 13.12. wird ja in Schweden Lucia gefeiert. Und ich glaube, das habt ihr in Dänemark auch ein bisschen, ne? Aber hier, ich weiß nicht, ob es...
Abgeschwächt.
Ja, hier ist es halt riesig
groß. Nee, ist nicht gleich.
Hier ist diese Kajak-Veranstaltung. Das Highlight. Ist aber auch ein Highlight in der Weihnachtszeit.
Okay. Ja, hier ist es halt sehr emotional. Es ist ein emotionales Fest, gerade hier oben in Lappland, weil wir halt uns daran erinnern, dass das Licht zurückkommt, auch in unserer dunkelsten Zeit. Und ich finde, das ist so, so schön, weil da alle zusammenkommen und man sich halt trifft, entweder am Arbeitsplatz, in der Schule, im Kindergarten, im Altersheim. Also wirklich überall in der ganzen Gesellschaft wird Lucia gefeiert. Und man geht natürlich auch mal in die Kirche und singt gemeinsam wirklich wunderschöne Weihnachtslieder. Aber meistens ist es halt verbunden auch mit einer Fika, also dass man sich danach noch trifft und Kaffee trinkt und Kuchen isst. Und dann gibt man sich gegenseitig so richtig Halt in diesem sehr dunklen Dezember. Und das finde ich irgendwie so schön, weil das auch so so metaphernartig ist, ich kann nicht mehr sprechen.
Metaphorisch, ja.
Metaphorisch, ja, weil es auch so metaphorisch ist für die Probleme, die man so in der Welt hat oder in seinem eigenen Leben. Und sich dieses gegenseitig Halt geben, das finde ich echt schön. Und da fängt dann immer so richtig die Weihnachtszeit an in Schweden. Also dann ist wirklich richtig Weihnachten. Und das liebe ich total. Ja, und ansonsten finde ich süß, dass wir hier immer so kleine Weihnachtsmärkte haben. Die sind aber ganz anders als in Deutschland. Die sind immer nur ein Wochenende. Und dann kann man quasi eigentlich immer von Ort zu Ort fahren, jede Woche zu einem anderen Weihnachtsmarkt. Und da gibt es immer ganz viel Handwerk und überhaupt gar keine Fahrgeschäfte oder irgendwie so. Ist gar kein Rummel. Aber das ist auch immer alles ganz gemütlich und besinnlich.
Und kein Alkohol, ne?
Und kein Alkohol.
Also kein Glück.
Na, es gibt ja immer alkoholfreien Glück. Also ja, es gibt schon Glück, aber halt alkoholfrei. Und das witzigerweise trinken die Kinder hier auch Glück in Schweden. Das finde ich irgendwie lustig.
Die Kinder trinken dann mit Alkohol.
Ja, genau. Ja. Das ist ein bisschen entspannter am Weihnachtsabend. Nee, aber ich finde das total lustig, dass die Kinder halt hier auch mal schon Glück trinken. Glück trinken halt hier alle und dann, wie gesagt, meistens alkoholfrei. Dann gibt es halt, es gibt auch alkoholischen Glück, aber tatsächlich habe ich den noch nie gekauft. Was ja ein bisschen anstrengend, hier Alkohol zu kaufen in Schweden. Stimmt. Wie ist es in Dänemark? Da kann man ganz normal Alkohol kaufen, oder? Habt ihr auch so?
Gott sei Dank können wir ganz normal Alkohol kaufen.
Ja, ich glaube, das ist die absolute Ausnahme unter diesen nordischen Ländern, Dänemark. Mhm. Hier ist alkoholfrei zugänglich. Ich weiß, in Finnland war das auch ein absoluter... es ist natürlich auch ein Leben ohne Alkohol sehr gut möglich, aber wenn man denn will, ist es in Finnland auch ein absoluter Hassel.
Mhm.
Und deutlich komplizierter und teurer.
Und in Norwegen auch. Naja, also, Alkohol ist unglaublich teuer hier in Schweden, ja.
Gut, jetzt enden wir auf dem Alkohol, ist auch fein.
Ist auch irgendwie. ich überlege gerade noch einen Weihnachtsmoment. Für mich ist es halt einfach so weihnachtlich. Also ich hab eine Freundin hier, die pendelt zwischen verschiedenen Ländern und die ist im Winter immer hier in Lappland. Und die hat zu mir gesagt, gerade letztens, ich habe gar keine Lust, irgendwie so weihnachtlich zu schmücken. Ich finde das so übertrieben, weil wenn ich rausgucke, dann sieht alles so weihnachtlich aus. Ich habe gar kein Bedürfnis, mein Haus jetzt so zu schmücken. Und das konnte ich halt so verstehen, weil einfach diese ganze weihnachtliche Stimmung kommt natürlich total rüber, wenn du in einer Weihnachtspostkarte lebst, weil so sieht es hier wirklich aus. Ne? Ja. Dieser dicke Schnee überall und diese süßen Häuschen, die dann so eingekuschelt sind in die Schneeberge. Das ist echt schön. Also ich kann es jedem empfehlen, mal hier in Lappland herzukommen, an Weihnachten nach Lappland zu kommen. Was ich vielleicht eher nicht empfehlen kann, ist, dass man nach Rovaniemi fährt. Ich glaube, da fahren da ganz viele hin. Ich weiß nicht, warst du in Rovaniemi?
Ja. Ja, ja. Also ich war da auch nur kurz in meinem Tag. Das ist das Weihnachtsdorf in Finnland. Das ist halt einfach voll mit Touristen aus aller Welt, die da halt denken, wir treffen mal einen Weihnachtsmann. Das hat halt überhaupt nichts mit so ursprünglichen Weihnachten in Lappland zu tun.
Nee. Und aber ich meine, die haben es schlau gemacht in Rovaniemi. Das ist ein super Marketing, ne? Also die ganze Welt glaubt, dass da der Weihnachtsmann wohnt. Aber finde ich halt, ist eigentlich eine riesige Shopping-Mall. Das hat mich echt abgeschreckt. Es ist halt schöner, man guckt dann auf diesen Visit-Seiten, Visit Umeå, Visit Luleå oder Skellefteå, halt in Lappland, Swedish Lappland. Dann da zu gucken, wo gibt es Weihnachtsmärkte und da auch auf jedem Weihnachtsmarkt hier sind immer Rentiere, es sind immer Ponys und der Weihnachtsmann ist auch immer da und so schöne schwedische Weihnachtstraditionen, also da muss man jetzt nicht nach Finnland fahren und da sehr, sehr, sehr viel Geld ausgeben.
In Finnland ist aber auch schön. Es gibt auch Orte jenseits von Rovaniemi. Ich war zum Beispiel mehrfach in Levi.
Ja, ich liebe Levi.
Auch total toll.
Ja, Levi, Eckeslompolo ist auch wunderschön. Also ich liebe Finnland. Ich fahre echt oft nach Finnland. Das ist auch nicht weit weg von uns. Sind irgendwie 3,5 Stunden oder so bis nach Eckeslompolo. Also das ist bei uns hier fahren viele einfach mal für ein Wochenende zum Skifahren nach Levi oder in die Gegend. Mhm. Das ist sehr beliebt. Ja.
Ja.
Weißt du, was ich bei dir immer so schön finde? Das merkt man auch über deinen Content, dass du so richtig das nicht für selbstverständlich nimmst, sondern dir bewusst machst, dass du gerade in dieser Postkarte quasi lebst und dass es so was Besonderes ist. Zum Beispiel fotografierst du auch immer das Licht bei euch im Schuppen, wo das Holz, beim Holzschuppen, den Lichteinfall und so. Ich finde es richtig schön, dass du das wahrnimmst und teilst, was es so für kleine Momente da gibt und dass es so was Besonderes für dich ist. Ich finde, das strahlt dein Content auch sehr aus. Also falls ihr Wiebke auch visuell sehen wollt, dann schaut unbedingt auch bei Instagram und bei YouTube vorbei.
Dankeschön.
Vielleicht magst du mal kurz sagen, wo man dich überall jetzt gesammelt einmal findet, also Podcast, Instagram, YouTube.
Genau.
Da kann man sich die volle Lappland-Prise geben.
Ja, was du gerade sagst, ist auch so schön, weil, also vielen Dank dafür für dein Lob. Für mich war das auch damals so, als ich hergekommen bin. Ich habe ja erst angefangen mit Instagram, ich habe damit gar nichts gemacht. Bei unserer Auswanderung habe ich gedacht, okay, vielleicht interessiert es ja jemanden, wie wir das organisieren. So ein paar Wochen davor. Und dann bin ich ja in Lappland angekommen und habe das erste Mal gesehen und dachte mir so, boah, ich muss das festhalten. Ich muss den Leuten zeigen, wie schön das ist. Und ich muss es aber auch für mich selbst vor allen Dingen festhalten. Weil es ja immer so ist, man gewöhnt sich mit der gewissen Zeit daran. Also man gewöhnt sich an die Umgebung, die man hat. Und irgendwann merkt man gar nicht mehr die Schönheit. Und für mich ist auch dieses Fotos teilen oder Reels oder so auf Social Media ist immer so, dass ich mich auch selbst wieder daran erinnern möchte und daran festhalten möchte. Und deswegen mache ich das auch so, um mir das so zu erhalten, so diesen Zauber des Anfangs. Und wo man mich finden kann, also wie gesagt, ich habe einen Podcast, Polarfunk, aber eigentlich bin ich eher unterwegs unter Arctic for Beginners, also Arktis für Einsteiger, bei Instagram, TikTok und YouTube, aber vor allen Dingen bei Instagram und YouTube. YouTube, ich sage das schon so, wie die finden oder wie Leute hier YouTube.
Also ich finde es auch absolut notwendig, dass du uns ein paar Bilder aus Lappland schickst, die wir dann posten und dich da überall verlinken.
Ja, das mache ich gerne.
Also ich will es selber jetzt unbedingt sehen und da reintauchen.
Ja, siehst du, ihr müsst mich mal besuchen kommen irgendwann. Am besten im Winter.
Ja.
Unbedingt. Das ist mein absoluter Traum.
Ja, kriegen wir bestimmt mal hin.
Das wäre echt geil.
Ja.
Ich durfte einmal ja zur Winterzeit in Lappland sein und das war so unfassbar schön. Ich glaube, das war die schönste Zeit in meinem Leben, mit dem, was ich da erleben durfte und gesehen habe, das hat es ganz arg in mein Herz eingebrannt. Es ist wirklich, wirklich ein Traum.
Toll, ich möchte auch.
Ja, aber dann setzt
euch in den, mal selbst ein.
Setzt euch in den Zug von Kopenhagen nach Stockholm und dann, also erst nach Malmö. Malmö, Stockholm ist die Verbindung ganz gut und dann in den Nachtzug und dann hole ich euch vom Bahnhof ab. Aber ihr seid zwei Tage unterwegs.
Ja, würde ich. Aber die Zugfahrt dahin ist ja auch schön.
Ja, die Zugfahrt ist cool. Ihr müsst im März kommen. Die beste Zeit, um herzukommen, ist der März. Das ist der schönste Monat des Jahres.
Warum?
Weil da haben wir wir haben ja mehr Jahreszeiten. 8 Jahreszeiten gibt es hier in Lappland statt 4. Und da ist der Frühlingswinter. Und das tagsüber, also wir haben schon richtig viel Licht, mehr Licht als in Deutschland im März. Das geht dann ganz, ganz schnell, weil wir müssen ja bis Juni dann 24 Stunden voll machen. Wir haben aber noch meistens viele Polarlichter und klaren Himmel, ganz klare Luft. Und es ist halt nachts noch sehr kalt. Es kann auch schon noch mal minus 20, 30 Grad sein, aber es ist so angenehm. Denn wenn man hier gerade gelebt hat, dann hat man oft so tagsüber minus 15. Und die Sonne ist schon so warm, dass man echt in der geschützten Stelle, kann man im Schnee sitzen, im T-Shirt oder halt in einer dünnen Jacke. So wie in Österreich, in den Alpen oder so. Ne? Und dann, dann ist man einfach ganz viel draußen. Man fährt Schneemobil, man genießt die Natur, man macht Feuer draußen. Das ist einfach so die schönste und beste Zeit. Deswegen, ich sag immer, alle, die mich fragen, ihr müsst im März kommen, sag ich immer zu allen, weil das ist echt die tollste Zeit. Und da sind auch die meisten Hochzeiten im März, witzigerweise. Und wenn hier jemand im März Geburtstag hat, dann sagen immer alle anderen, die nicht im März Geburtstag haben, so, oh Mann, du hast es ja gut. Das ist ja die beste Zeit des Jahres.
Oh Gott, ich heul gleich.
Das ist ja auch
schön. Ja, lasst uns irgendwas organisieren. Kriegen wir hin.
Boah, Hammer. Dein Videopodcast. Ja,
genau. Wir drei in der Sauna.
Im Schnee.
Ja, genau. Das gibt Klicks.
Ja.
So, Leute, ich habe noch was zum Abschluss, was wir in diesem Podcast immer machen und worauf wir auch in dieser Folge natürlich auf gar keinen Fall verzichten können.
Werbung.
Nein. Nein. Und zwar ist es das Parfum der Woche, Wiebke. Du musst es auch abgeholt werden. Ich stelle jede Woche ein Parfum vor, weil ich zu viele Parfums habe und darüber reden muss. Und ich habe mir das Weihnachtlichste in meinem Sortiment für heute ausgesucht. Anna, du kennst es gut, weil ich das oft trage in der Weihnachtszeit. Das ist hier, weil es passt auch zum Thema Alkohol. Ja, das sieht aus wie ein kleines Cognac-Glas. Mhm. Also warte, ich mache nochmal den Deckel drauf. Wiebke, ich weiß nicht, ob du Bock auf Parfums hast, aber du musst da jetzt hier durch.
Mhm,
also das ist hier dieser kleine Cognac. Und zwar heißt dieser Duft Angel's Share und ist von Killian. Und der riecht einfach original wie ein Bratapfel oder wie ein Weihnachtsmarktbesuch. Also da ist Cognac im Kopf. Es riecht richtig schön nach Rum, nach Schnapspraline. Ganz zimtig, apfelig. Boah, es ist wirklich ein Fest. Es ist ein Weihnachtsmarktbesuch in einer Flasche. Und man kann nicht weihnachtlich sein, wenn man diesen Duft trägt. Und er strahlt auch mega schön weit. Ich hatte den mal drauf, als wir zum Weihnachtsmarkt gefahren sind nach Traör. Und Anna hat die ganze Zeit gesagt, boah, du riechst geil nach Weihnachten.
Ja, verstanden.
Es ist wirklich der schönste, weihnachtlichste Duft. Und wenn ihr jemanden kennt, der Weihnachten liebt oder ihr euch selber weihnachtlich fühlen wollt, es ist auch komplett unisex, also es ist absolut unabhängig davon, welches Geschlecht ihr habt oder welche Duftnoten ihr dem so zuordnen würdet. Es ist einfach nur ein Weihnachtsbanger. Ihr braucht den, wenn ihr das liebt.
Wie heißt der nochmal? Angel?
Angel's Share.
Angel's Share. Mhm. Ja, ich bin interessiert.
Wirklich, ich schlimm. Liebe den.
Mit Marie ist schlimm.
Verkaufstalent, würde ich sagen.
Ja, das ist einfach meine Leidenschaft.
Ich habe auch ein Parfüm von dir drauf heute.
Und zwar?
Sexual Healing.
Ah ja.
Klingt jetzt anrüchiger, als es ist. Es riecht nach Honig.
Mhm, ja, okay. Ganz großartiger Honigduft.
Wahrscheinlich riecht jetzt hier in meiner Telefonbox total nach Honig, wenn ich jetzt hier die Tür aufmache. Ja. Ich 2 Stunden sitze ich hier schon drin. Über 2 Stunden.
Und die nächste Person, die da reinkommt, wird sexuell geheilt jetzt. Das ist auch gut.
Ja. Ist auch nett, hast du eine gute Tage verbracht, weißt du?
Ja.
Ja, so bin ich.
Okay.
Gut.
Und das wünschen wir euch auch alle.
Schön.
Ja. Ich danke euch auf jeden Fall richtig, richtig doll für die Einladung und freue mich auch drauf, euch dann bald mal in meinen Podcast einzuladen. Und ich wünsche euch jetzt richtig, richtig schöne Weihnachten und einen guten Rutsch, ne? 2026 wird unser Jahr. Sag ich euch.
Yes.
Da freue ich mich auch.
Danke, dass du da warst, Wiebke.
Vielen lieben Dank. Es war richtig, richtig schön.
Ja,
das wird auch ganz weihnachtlich gemacht.
Das war
Hyper
Höge.
Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören.